Elfmeter-Killer Costa, souveräne Niederländer und das vorgezogene EM-Finale. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 141. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute wieder die Hamburger Jungs am Start in gewohnter Manier. Bex an meiner Seite, was geht
was
ab?
Was geht, Bro?
Guten Morgen.
Alles fit?
Alles bestens.
Ja.
Ich habe heute was Schönes vor.
Unsere, ja? Achso. Digga, ich beneide dich ein wenig. Kein Auge, aber der gute Romme ist im Stadion.
Ja, Mann.
Viertelfinale zwischen Frankreich und Portugal. Und der Junge dachte sich, ey, auf der Couch kriege ich nicht genug Knacks auf Ronaldo.
Junge.
Und Roberto Martinez.
Der Wichser.
Ich muss im Stadion.
Direkt beleidigt am Anfang. Direkt, direkt ein Piep.
Ja, was geht sonst, Digga? Beide unsere Teams sind neben Deutschland natürlich im Viertelfinale.
Gehen wir gleich nochmal drauf ein.
Zu feiern. Letzte Episode ja von Herb und Wes. Eine kleine Abwechslung gewesen. Die werden Montag vermutlich auch nochmal am Start sein, weil sie einfach so viel auf ihrer Seele haben.
Ja.
Was sie mit euch teilen wollen.
Und weil sie einfach kein Basketball-Content mehr haben. So, ich glaube, das ist, glaube ich, eher der
Take. Ja, jetzt geiern die bei uns, Alter.
Ne?
Ja, aber was muss...
Das oh
muss.
Mann, Alter! Aber was, was erwartet euch heute? Wie immer, Highlights der Woche. Wir gucken uns natürlich an, was ist so außerhalb des Turniers passiert. Dann gucken wir uns natürlich die Achtelfinalpartien an. Die nach, ich glaube, England war das letzte, was besprochen wurde. Dann habe ich eigentlich ein kleines Spiel vorbereitet. Finde ich gleich noch was. Und dann gucken wir uns natürlich noch die Viertelfinalpartien an.
Leute, das ist Romme-Klassiker. Der setzt sich hier hin, bereitet das Skript vor und bei Spiel steht Spiel Doppelpunkt.
Aber bei dem letzten Skript bei Herbert und so auch.
Und dann gar nichts mehr. Aber Hauptsache, das ist in Caps geschrieben, fett und unterstrichen, Digga.
Ey, aber... du hast auch lange kein Spiel mehr gemacht, ne?
By the way. Kannst du mich auch fragen.
Ja, oder kannst du auch einfach ein bisschen mitdenken.
Okay, Digga. Okay, die machen
sie. So machen
egal,
wir.
Egal, Leute, wir jumpen rein in die Highlights der Woche. Der Button hat letztes Mal gefehlt bei den
ja,
Jungs.
Die Highlights der Woche bestehen eigentlich zum Großteil aus Spielertransfers oder möglichen Transfers. Auch sehr stark mit Bayern-Bezug und... Ja, eine Verlängerung. Und die Verlängerung hat bei deinem Herzensverein stattgefunden. Manchester United, Ten Hag, verlängert.
Also es ist tatsächlich keine Verlängerung in dem Sinne, weil einfach nur eine Option nochmal gezogen wurde.
Okay.
Die Option von Ten Hag, um ein weiteres Jahr coachen zu dürfen.
Wurde vorzeitig gezogen oder was?
Genau, bis 2026. Lange hat man diskutiert, ob er nicht einen komplett neuen Vertrag bekäme bis 27, 28. Aber unterm Strich hat man dann sich dafür entschieden, was auch völlig in Ordnung ist, bis 26 sind noch 2 Jahre. Dann hat er insgesamt 4 Jahre gecoacht. Ne? Und ab dann sollte man Ergebnisse sehen. Finde ich in Ordnung. Was wichtig ist, der Kollege behält sein Vetorecht bei Transfers bei.
Sehr gut.
Und apropos Transfers bei Manchester, da ist ja Matthijs de Ligt ganz, ganz weit oben auf der Liste.
50 Millionen für Bayern, ne? Plus Boni.
Genau, United will das ein bisschen drücken. Spielt den auch gerade in die Karten, dass er nicht so viele Einsätze bekommt, beziehungsweise kaum.
Gar nicht.
Ich finde es aktuell gut. Man hat Interesse an Manuel Ugarte. Ich weiß gar nicht, wie fit der aktuell ist, weil der sich im letzten 5 Spiel irgendwie, glaube ich, ein bisschen was zugezogen hat. Aber unabhängig davon, Joshua Zirkzee haben wir besprochen. Das sind halt 2 Spieler, die ja, aktuell oder ehemalige Bayern waren. Und bei den Bayern gibt's halt auch eine Menge. Da hat man zunächst einmal wohl den Transfer von Palinha fix gemacht, mehr oder weniger. Die Unterschrift muss man noch setzen, damit alles in trockenen Tüchern ist. Aber
50, um die 50 Millionen, ja.
Plus 5 Millionen Boni oder so habe ich gelesen.
Ich sag's euch so, wie es ist, und das sage ich nicht aus der Portugal-Brille, aber wenn man Portugal-Spiele geguckt hat und wenn er gespielt hat, dann sieht man crazy, was für ein
Stabilisator.
Er räumt da wirklich richtig auf, ne? Und hat auch fußballerisch jetzt gar nichts drauf, so im Sinne von, also nicht nichts drauf, so das würde ich sagen, er hat was drauf auf jeden Fall. Also er hat so, sind wir noch selber weit weg davon, aber auch diesen Offensivdrang kann oder hat er, wie Rodri ihn jetzt bekommen hat, so bei City in der letzten, vorletzten Saison. Weißt du, dass er auch nach vorne gehen kann, aus der zweiten Reihe diese Bälle reinschieben kann?
Der ist so ein bisschen abhängig davon, wie sicher die Defensive ist, damit er sich vorne einschalten kann.
Genau.
Weil er einfach die Prioritäten so setzt, dass er hinten der wirkliche Abräumer ist. Was wirklich in einem 4-3-3, was ja Kompany spielen kann oder spielen lassen wird wahrscheinlich auch, ziemlich wichtig ist. Und auch auf der Doppel-6, damit der zweite Sechser kreativ nach vorne rutschen kann.
Gerade auch mit seiner Größe, ne, im Kopfballspiel auch sehr präsent, einfach sehr zweikampfstark. Also ist auch so, ich finde so 50 Millionen,
der ist einfach gutes Geschäft. So ein beliebter Kicker. Der ist unterm Radar, aber jeder, der ihn kennt, der sagt, ey, geiler Kicker, weil diese klassischen Sechser auf dem Niveau sind so ein bisschen ausgestorben. Und deswegen finde ich Palinha eigentlich ziemlich, ziemlich stark für die Bayern. Der muss, glaube ich, noch den Medizincheck machen. Den kann er aktuell, glaube ich, nicht, weil er hier halt in der Europameisterschaft aktiv ist.
28 Jahre alt.
Ist voll in Ordnung. Ne,
also 1,90. Machst du echt nichts falsch mit.
Ja, wir hatten, ich mit einem Kollegen, mit Alex, Shoutout, hatten wir mal so einen Vergleich mit Robert Andrich gezogen. Und die ähneln sich schon stark, ne? Also statistisch auch.
Ja.
Natürlich Palinha in einigen Sachen nochmal einen Ticken besser, deswegen wahrscheinlich auch der hohe Marktwert. Aber ja, finden wir gut, passt Faust aufs Auge. Und ein weiterer Spieler, der zu den Bayern gehen könnte, ist ein Holländer. Und zwar Xavi Simons.
Das ist crazy.
Der steht wohl kurz vor der Einigung. Die Bayern sind da seit längerem dran, ne? Leipzig hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Paris würde den theoretisch behalten wollen, aber Xavi Simons gibt so die Vibes, dass er keinen Bock auf Paris hat. Kann vielleicht daran liegen, dass sie ihn nicht richtig geschätzt haben nach dem Wechsel von Barca damals. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Kicker. Mal schauen, was daraus wird.
Achso, übrigens, Batshuayi hat durchgezogen, ne?
Ja, Batshuayi wechselt von Fener zu Gala ablösefrei. Bereits bei Beşiktaş gewesen vorher. Er ist der erste Fener-Spieler seit 11 Jahren, der diesen Move bringt.
Ich wünsche ihm ganz viel Spaß beim Spiel bei euch zu Hause.
Das Ding ist, das wird ihn nicht jucken. Also das zeigt so ein bisschen den Charakter von einigen Spielern. Ich finde es nicht schlimm, es einmal zu machen. Wenn du von einem Rivalen zum nächsten gehst, dann ist das so ein Ding. Du redest eine Woche drüber und dann schwamm drüber. Aber wenn du es zweimal machst und dann alle drei Istanbuler Clubs durch hast, Bro, come on.
Ja.
Aber ja, dann hatten wir hatten Ethan Mbappé, der unterschreibt einen 3-Jahres-Vertrag bei Lille.
Finde ich nice.
Finde ich auch gut.
Weil
ich
Lille
kann
ist halt
nicht zu ihm sagen, Bro.
Nee, ich auch nicht. Aber Lille ist ein Verein in Frankreich die letzten Jahre, der immer wieder gezeigt hat, dass er mit jungen Spielern umgehen kann.
Genau.
So, und ich glaube, er tatsächlich soll ein bisschen Talent haben. Also wir reden jetzt nicht über ihren Mbappé 2.0. So, ne? Das ist schwierig, das irgendwie nachzumachen. Da müsste er schon viel weiter oben spielen. Ja, aber
ich meine, Kylian war damals schon Superstar.
Ja, hat das Potenzial, halt ein guter Spieler zu werden in der Ligue 1. Vielleicht auch woanders hin, irgendwie je nach Entwicklung. Sein Bruder macht es ihn ja vor. Also genetisch scheint da irgendwie was zu sein. entsprechend, ja, alles finde ich guter Schritt von ihm.
Dann haben wir Dewsbury Hall,
ey, das
von Leicester zu Chelsea.
Und das ist meine Frage an dich, vorgezogenes Spiel. gib mir einen vergleichbaren Transfer, den Chelsea schon mal gemacht hat, der dir die Vibes gibt. Ich kann dir sofort einen sagen.
Den musst du mir sagen.
Sogar vom gleichen Verein gekommen. Das ist der Hinweis.
Von Leicester zu Chelsea.
Gleiche Position.
Ja, N'Golo oder was?
Oder Danny Drinkwater.
Lol, Digga.
Richtig diese Vibes. Bro,
Dewsbury Hall.
Drinkwater.
Näher an
absolut.
N'Golo als an
Nein, Drinkwater. Nein, Digga, oder? Drinkwater auch, war auch voll gut bei Leicester und so. Nationalspieler gewesen. Gewechselt zu Chelsea, komplett reingeschissen.
Nein, ich glaube,
also Dewsbury Hall nicht. Ich glaube, der hat ganz geile Vibes.
Ja, ja.
Der hat mir schon immer ganz gut gefallen, als sie noch in der Premier League waren, bevor sie abgestiegen sind.
Der Wechsel für 35 Millionen.
Ja.
Stolzer Preis, ist aber auch völlig berechtigt, meiner Meinung nach.
Also aber das ist
die Preise in England sowieso. Leicester muss aktuell ein bisschen Geld einnehmen. Die haben die letzten 1-2 Jahre auch durch den Abstieg weniger Einnahmen gehabt. Und
aber ganz kurz, tut das Chelsea gut? Ist das Chelsea jetzt wirklich so ein Mehrwert, sagst du?
Ja, ja. Ich halte viel von dem.
Ja, okay.
Das ist so
also, weil es ja entweder das Oder ist es wirklich einfach, du hast wieder unnötig Millionen ausgegeben, um eine Kaderbreite zu haben, die qualitativ ist. Also weißt du, was ich meine? Es fühlt sich für mich teilweise bei Chelsea immer noch nicht so gezielt an, die Einkäufe.
Also gezielter, also meiner Meinung nach jetzt, ne? Gezielter kannst du einen Transfer nicht machen.
Weiß ich nicht.
Also Dewsbury Hall.
Dewsbury Drinkwater ist da für mich jetzt.
Es gab so eine Geschichte, Drinkwater die er Hall. Mal erzählt hatte, als er bei Leicester war.
Oh Mann.
Deine Witze, Digga.
Ja.
Als er bei Leicester war, der kam ja, der hat sich ja hochgearbeitet, ne, aus der Jugend.
Mhm.
Und seine ersten Jahre, da war N'Golo noch da. Und er meinte, ich hatte so einen Respekt vor ihm und immer wenn ich wusste, dass die kommen, bin ich vorher in der Kabine, habe ich halt gesehen, ey, guck mal, da ist so mein Platz und da ist N'Golos Platz und so. Er sagt, ich habe 2 Jahre lang oder so seine Schuhe geputzt, weil ich nicht wollte, dass die Leute darüber reden, wenn er schlecht gespielt hat, dass er dreckige Schuhe hatte oder so. Das ist krass, Digga. Und jetzt spielt er so quasi, er ist so in den Fußstapfen von ihm, ne? Natürlich, keiner ist auf dem Niveau von N'Golo.
Nein, ich, einfach also, menschlich auch nicht.
Ja, das finde ich, ist auch schon das Nonplusultra. Aber why not? Ich finde den Transfer nicht verkehrt, wie gesagt. Genau.
Ja, wie gesagt, ich finde ihn auch nicht schlecht, ne? Ich habe ihn mir bei Comunio eigentlich fast immer geholt, zum Beispiel. Weil ich auch immer gesehen habe, er ist torgefährlich, er ist echt ein bisschen unterm Radar gelaufen bei vielen.
Ja.
Ja, ansonsten haben wir nur noch ein Thema.
Das Thema, Leute. Ja, ihr werdet jetzt, ihr müsst euch das anhören. 5 Minuten, Wechselmonolog.
Ich glaube, nochmal wichtig, bevor wir irgendwie, weil wir haben immer eine Sache gesagt und dazu stehen wir auch, dass man Fußball und Politisches und so weiter nennt, dass wir das hat nicht so den Platz zusammen irgendwie sprachlich betrachtet und grundsätzlich thematisch. Hier ist aber so ein bisschen der Hintergrund ein bisschen aufklärend vielleicht, ein bisschen tiefgründiger, weil es medial nur von außen stark betrachtet wird. Es werden Schlagzeilen gemacht. Man geht nicht irgendwie rein und recherchiert großartig in der heutigen Zeit. Es ist halt Bezug auf die EM aktiv, hat einen aktiven Einfluss auf die EM.
Genau, worum deswegen, geht's?
Genau.
Es geht um
Demiral.
Genau, um den Wolfsgruß von Merih Demiral. So.
Sorry, Merih. Merih.
Kannst du es aussprechen?
Merih.
Ja, also es sagt nicht nur ich, wie du ich sagst.
Merih.
Ja.
Ja, Bruder, ich bin Türke.
Warum? Ja, normal.
Ah, sorry, Digga, das war jetzt. Das oh Mann, das ist so. Direkt Fettnäpfchen.
Also, Freunde, eigentlich ist es ein Thema, was ich gar nicht groß breitschlagen wollte, aber durch den medialen Aufruhr dachte ich, okay, vielleicht könnt ihr gewisse Sachen anders sehen, vielleicht könnt ihr reflektieren, vielleicht könnt ihr Becks besser kennenlernen. Erstmal vorab, was ist passiert? Die Türkei hat gegen Österreich gespielt, 2-1 gewonnen, doppelter Torschütze, ist Merih Demiral. Über das Fußballerische, Faktische und die Rekorde, die damit gebrochen wurden und so, da gehen wir später alles drauf ein. Beim Jubel des zweiten Treffers, bin ich der Meinung.
Nicht nach Abpfiff? Das sah so aus auf dem Foto zumindest.
Ich weiß nicht.
Ich weiß es auch nicht, sorry. Ich wollte nicht aus dem Konzept
beim bringen. Jubel.
Ja.
Lassen wir es dabei.
Jubel.
Ist er zur Tribüne rübergelaufen, hat einige Fans gesehen, die das Zeichen gemacht haben und er hat das Zeichen erwidert sozusagen. Okay, er hat seine Hände zusammengetan, Daumen mit Mittel- und Ringfinger.
Schweigefuchsmäßig genau. In der Schule.
Ha, gutes Beispiel. Und hat so einen Wolf geformt, okay? In der Situation gar keine große Sache. Damit wurde per se im Stadion nichts ausgelöst, okay? Also keine Randale, keine, so. Genau. Nee, weil es gab ja auch andere Beispiele, wo ein Spieler gejubelt hat und die Fanränge der Konkurrenten dann kompletten Knacks bekommen haben, ne? Und so, das auch verständlich ist. So, der hat gejubelt, alles klar, die Türkei gewinnt das Spiel 2-1. Auf die Details gehen wir später ein. Nach dem Spiel wurde er dann gefragt. Er hat natürlich als doppelter Torschütze mehr Spotlight bekommen, hatte dann eine PR-PK und dort hat er gesagt, ey, ich bin voll stolz, dass wir gewonnen haben, bla bla bla. Dann gab es, ich glaube, 2 Fragen, die explizit nochmal nachhakend gesagt haben, ey, du hast diesen Jubel gemacht, warum hast du dich für den Jubel entschieden? Beim ersten Mal meinte er, ich bin absolut stolz, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich bin glücklich für mein Land, so und so und so. Und in der Situation habe ich einfach so gejubelt. Danach wurde später nochmal nachgehakt und man hat gesagt, okay, was hast du bei dem Jubel gedacht? Kannst du das nochmal erörtern? Und ich zitiere, er hat gesagt, ich bin stolz, Türke zu sein. Das sage ich jedes Mal. Deshalb habe ich das Tor genauso gefeiert. Ich hoffe, dass wir das auch weiterhin tun werden. Dann hat er kurz gewartet, ne, so dachte nächste Frage. Und dann hat er ergänzt, es gibt keinerlei Botschaft dahinter. Ich wollte nur zeigen, wie stolz und glücklich ich bin. Das ist das, wie er sich dazu geäußert hat. Also er hat gesagt, ey, ich habe zwar so gejubelt, hat dann realisiert, ey, könnte man auch anders verstehen. Ging mir gar nicht darum, das ist keine Botschaft. So, hat er in den Raum gestellt, fertig. Daraufhin gab es halt diesen medialen Aufschrei. Was ist passiert? Er macht den Wolfsgruß, rechtsradikal, antisemitisch, anti das und das, nationalistisch und so weiter. Und da muss ich gewissermaßen so ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Weil das Thema wurde schon seit 6, 7, 8 Monaten in Deutschland ein bisschen breitgeschlagen, ne, mit den grauen Wölfen und so, dass das immer mal wieder Thema wird. Ich bin ehrlich, ich habe mit so einer Sache absolut nichts zu tun. Seid euch dessen bewusst, dass alles, was ich tue und dass mein Bewertungsmaßstab nur aus der islamischen Brille ist. Alles, was ich tue, mache ich aus religiösen Gründen. Und das ist für mich auch eine herbe Bürde, die ich mit mir schleppe.
Mhm.
Weil ich weiß, ich mache hier einen verdammten Podcast.
Ja, ja.
Alles, was ich sage, wird auf meine Religion reflektiert, wenn ich das so preisgebe. Dass ich sage, der Becks, den ihr hört, alles, was er beurteilt, jeder kleine Ausraster, diese kleinen Späße, die wir machen und sowas, das macht er trotz dessen, weil er ein Muslim ist. Ich mache das nicht, weil ich ein Türke bin. Ich definiere mich auch nicht dadurch. Mhm. Deswegen sage ich hier immer wieder, ich bin Deutsch-Türke. Natürlich blutet mein Herz für die Heimat meiner Eltern ein wenig anders als für Deutschland und explizit Hamburg.
Ja.
Aber anders heißt nicht mehr oder weniger. Und da braucht sich auch keiner ein Urteil darüber zu bilden.
Das ist auch, hat jeder selber zu entscheiden, wie und wie er was fühlt. Also das kann auch niemand anders bewerten.
Warum ich das preisgebe, hat folgenden Grund. Im Islam gibt es etwas, was man ganz, ganz hoch auf die Liste schreibt, und das ist Prinzipientreue.
Mhm.
Du darfst nicht nur, weil Person XY das auch macht, sagen, warum ist das bei denen kein Problem? Dann mache ich das auch. Nein, du musst für dich beurteilen, was richtig und was falsch ist.
Ja.
Und alles, was mit Nationalismus zu tun hat, ist falsch. Ich bin ehrlich, ich hatte selbst Gewissensbisse bei den Spielen im Stadion, wo ich dabei war von der Türkei.
Echt? Ne? Weil, hast du mitbekommen so ein bisschen was? Oder
Nein. Im Sinne von, Bro, das ist per se eigentlich nur ein Zusammenkommen von Nationalisten, weil jeder eine Fahne schwenkt. Also ich geh gedanklich reflektiert so weit in diesem
Prozess. Ja, okay, also
ich gehe da nicht einfach hin und sage, ey, ich bin Türke und dies und
ja,
das.
Ja, ich feiere die Mannschaft und checkst ich will einfach...
Ich bin Fan davon.
Ja.
Aber ich weiß, dass ich mein Fansein ein bisschen unterdrücken muss, damit ich nicht in diese...
Schublade.
Ja, also nicht Schublade von anderen, sondern für mich im Kopf, dass ich weiß, ey, der einzige Grund, warum ich gerade stolz bin, ist auf die Jungs, die was leisten. Und nicht
der sportliche Aspekt.
Genau, ne? Und nicht auf irgendeine Flagge, die da geschwungen wird. Checkst du? Das ist mein Standpunkt. Ich wollte den einmal nur festlegen, damit wir eine Basis für das Gespräch haben.
Ja.
Jetzt geht's darum. Der Wolfsgruß per se, der ist sehr, sehr, sehr negativ konnotiert in Deutschland.
Mhm.
Okay? Und auch in anderen Ländern. In Österreich ist der sogar verboten. Okay? Jetzt kann man sich fragen, hat das Medic gewusst, dass das in Österreich verboten ist? Hat er gewusst, dass das in Deutschland so ein heikles Thema ist? Weil der Verfassungsschutz beobachtet das zwar, hat aber nichts Konkretes dagegen vorgenommen. Warum ist er negativ konnotiert? Ende des 20. Jahrhunderts bildet sich die MHP, MHP, die eine Partei in der Türkei, die als rechts zugeordnet wird.
Mhm.
Ich bin ehrlich, für mich ist das Rechts in der Türkei nicht gleichzusetzen mit dem Rechts hier. Ist ein anderes Thema, ist auch ein zu großes Thema. Aber sie sind rechts, das ist ein Fakt. Okay?
Ja.
Ob es Mitte rechts ist oder nicht, sei in den Raum gestellt. Sie sind schon dafür, dass Türken töten.
Nationalistisch. So.
Genau. Die Typen haben das politisiert. Hat den Höhepunkt da erreicht, dass ich glaube in diesen russisch-türkischen Ländern, sage ich mal, ich glaube Aserbaidschan 1991 nach dem Zerfall der UdSSR, hat der damalige Präsi damit mit dem Wolfsgruß Alparslan Türkeş, das ist der Typ, der die MHP gegründet hat und diese Bewegung so ein
bisschen gegrüßt, oder?
Genau, ja. Hat damit gegrüßt und das war halt so als Triumph, weil man die UdSSR da genutzt hat, also nicht sie, sondern der Zerfall einfach danach, ne, bei der Begrüßung. Mhm. Und das Ding ist dann nochmal viral gegangen, erst dann hatte das nochmal eine andere Bedeutung.
Ja,
das
stimmt. Ja.
Ne? So. Fakt ist aber auch, dieser Wolf ist seit über tausenden von Jahren Bestandteil der Turkvölker und nicht nur der Türken, sondern von den Ursprungsvölkern.
Mhm.
Das heißt, die Mongolen und Co. in den chinesischen Aufzeichnungen vor Jahrtausenden wird darüber berichtet, dass der Wolf und die Türken, ne, also nicht die Türken heute, sondern die Turkvölker,
Osmanisches Reich und so, ne?
Nein, viel weiter
vorne. Noch weiter, ja, okay.
Ne, dass die immer den Wolf hatten als ihr Symbol. Okay?
Mhm.
Das ist deshalb so relevant, weil es in der Mythologie einfach einen großen Stellenwert genießt. Man sagt, dass es gibt so eine Wölfin, die heißt Asena, die hat dieses ganze Volk ausgelöscht, bis auf einen einzigen Menschen, der überlebt hat. Den hat sie großgezogen und das ist der Stammvater der Türken. Okay? Das Ding ist tief verankert. Jetzt ist das irgendwo in Vergangenheit geraten, weil es politisiert wurde, weil es missbraucht wurde, weil es für andere Zwecke genutzt wurde. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, darf man diesen Gruß machen oder nicht? Hat dieser Wolf einen hohen Stellenwert zu genießen oder nicht? Nur weil einige Dullis in der Türkei und auch hier, und ich habe es auch in Dortmund gesehen, dass da Leute einfach die ganze Zeit den Wolfsgruß machen im Autokorso, so nachdem sie eine 3-0 Klatsche bekommen haben, die haben mit den Portugiesen gefeiert, aber das ist so ihr Ding, weißt du? Darf ich das jetzt benutzen oder nicht? Bei wem weiß ich, mit welchem Hintergrundgedanken das genutzt wird oder nicht? Melih Demiral macht eine Pressekonferenz, wo er sagt, ich habe keinerlei Botschaft dahinter, außer als dass ich zeigen wollte, dass ich stolz darauf bin, ein Türke zu sein. Ist damit jetzt gemeint stolz auf die Ursprungsgeschichte der Türkei, weil der Wolf so einen hohen Stellenwert genießt? Oder ist damit gemeint, weißt du was, zufälligerweise war es ein Jahrestag für einen ganz, ganz schlimmen Vorfall in der Türkei, vor 40 Jahren, glaube ich. Und noch dazu haben wir die Ausschreitung in Kayseri, wo Syrer durch einen kleinen Mob, rechtsradikalen Mob, gejagt wurden, wo Menschen versucht wurden, öffentlich gelyncht zu werden.
Mhm.
Und da ist der Punkt, wo ich sage, Melih, hast du nicht gut gemacht. Egal, ob du dich entschuldigst oder nicht.
Nicht nachgedacht halt, ne?
Der Moment ist unsensibel. Jetzt kann man nochmal, wenn jemand Melih verteidigen will, kann er sagen, ja Bro, als ob er während des Turniers daran denkt, dass ein 40-jähriger Jahrestag von irgendeinem Vorfall in der Türkei ist, der wirklich schlimm war, oder gleichzeitig in Kayseri das und das passiert. Als ob er daran denkt in dem Moment. Wird er vermutlich nicht gedacht haben. Für Leute, die darauf warten, dich medial auseinanderzunehmen, ist das gefundenes Fressen.
Na, ich glaube grundsätzlich, dieses Zeichen, unabhängig davon, vom zeitlichen Zusammenhang, ob es jetzt 30, 40 Jahre oder 11 Jahre, weißt du, also ich glaube grundsätzlich sollte man so sensibilisiert werden, dass man sagt, ey, sowas darf halt nicht passieren, weil das kann Konsequenzen haben und das kann halt einfach medial auch extrem hochgepusht werden. So,
das wurde
ich finde, meiner Meinung nach ist das die Arbeit auch vom türkischen Verband, so dass die sensibilisieren die Spieler. Ne? Spieler werden auch sensibilisiert und vorbereitet für diese Pressekonferenzen, für Interviews. Was sollst du sagen? Was sagst du? Wie entgehst du? Ne?
In dem Moment verstehe ich, gebe dir vollkommen recht. In dem Moment müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Erstens, das ist ein Mensch. Natürlich im Nachhinein
gibt
es so viel Meinung, wo wir sagen, ja, er hätte das noch sagen können, er hätte so sagen können. Also,
nein, Bro,
du weißt auch, wenn du eine Präsentation hast, dass du nicht auf alles eine Antwort hast oder dass du Sachen lernst, die du dann nicht benennst.
Mein Ding dazu ist, so, er hat das gemacht und er hat seinen Take dazu gegeben, dass er sagt, ey, ich hab's einfach so, ich hab's in dem Moment gefühlt, aber nicht im Sinne von diesen nationalistischen Hintergedanken, sondern einfach, weil, keine Ahnung, ist ein Symbol bei uns. und ich wollte damit niemanden irgendwie angreifen oder verletzen oder so. Ich check das. Das Problem ist halt, wir müssen bei gewissen Sachen halt sehr vorsichtig sein, wann und wie und wo wir das machen, weil halt einfach das Wissen nicht so tief ist, weltweit oder in Europa zu gewissen Themen, wie bei mir zu Hause vielleicht. Ne? Also das ist halt immer das Ding. Ist ja genau das gleiche Ding mit dem Finger von Rüdiger. So.
Ja, ich will es nochmal unterstreichen. Ich sehe das Thema komplett, mein Kriterium ne,
ja, ja.
ist, oder ich schaue das aus der islamischen Brille. Nationalismus hat bei uns nichts zu suchen, bei Muslimen. Okay?
Nirgendwo,
auch,
ne?
Auch wenn es andere Klischees und Ressentiments darüber gibt. Bei den Muslimen hat das nichts zu suchen. Deswegen finde ich diesen Gruß per se nicht angebracht. Vor allem nicht im Rahmen einer Nationalmannschaft. Ne? Ja. Vor allem sind im Stadion auch Kurden und sonst was, die Türkei-Trikots tragen und die mitfeiern. Und plötzlich siehst du das und denkst dir, Digga, oh shit, so werde ich jetzt damit ausgeschlossen.
Ja, ja.
Weißt du? Deswegen, ich möchte das nur nochmal erwähnen, damit die Leute da draußen nicht denken, dass ich mir dich dafür verteidige. Ich versuche nur ein bisschen Kontext zu geben. Ich gebe dir mehr Kontext.
Ich glaube einfach, es ist wichtig, ein bisschen Aufklärung im Grundsatz zu geben, damit jeder selber entscheiden und ein bisschen einordnen kann, ja. wie er das bewertet.
Guck mal, wir gehen ein bisschen, ich gebe mir noch 3 Minuten, okay?
Ja.
Wir gehen ein bisschen in den Kontext rein, in den historischen Kontext. 1923, Staatsgründung oder Republiksgründung der Türkei. Okay, Erster Weltkrieg, Osmanische Reich zerfällt. 1819 ist der Erste Weltkrieg durch und dann brauchen die 4 Jahre für die Befreiungskriege von belagerten Städten und 1923 machen sie sich frei. Erstes türkisches Geld, wo das Latinum noch nicht mal eingeführt wurde in der Türkei. Okay, mhm. Das heißt, da ist noch das alttürkische, osmanische als Schrift genutzt. 5 Lira Schein. Was ist da drauf?
Fuchs.
Ein verdammter Wolf ja. in der Mitte über dem Halbmond mit einem Stern. Okay? Bei der 10-Lira-Schein genauso. Der Ringerverein der türkischen Nationalmannschaft 1923 hat einen verdammten Wolf drauf. Alles in diesem Land ist abhängig von dem Wolf. Nur weil einige Idioten das politisieren und damit irgendwas anderes ausdrücken möchten, ist es nicht für jeden etwas anderes. Und das ist das, was die Leute verstehen müssen. Es ist nicht wie der Hitlergruß. Einige haben das geschrieben, ich habe einen Knacks bekommen. Willst du mich verarschen, dass du eine Sache, die wahrscheinlich 3.000, 4.000 Jahre Historie hat von irgendwelchen Nomadenvölkern aus Zentral- und Ostasien, ist gleichzusetzen mit einer faschistischen Ideologie, die vor 80 Jahren hierzulande noch Bestand hatte, wo es vorher keine historischen Aufzeichnungen darüber gab, dass es ein Hitlergruß schon, keine Ahnung, vor 2000 Jahren genutzt wurde, um Liebe und dingsfrohe Botschaft zu verkünden. Also ist ja komplett an den Haaren vorbeigezogen. Ja. Eine andere Sache ist, jetzt hat Politik nichts mit Fußball zu tun. Und da gehe ich mit. Aber da müssen wir auch unseren Maßstab beibehalten. Woran bemessen wir das? Wir hatten die letzten Jahre in Katar einen riesigen Aufschrei. Hierzulande hat man einen Knacks bekommen als deutscher Fan, weil es nur um Politik ging und nichts anderes. Na gut, wenn man auch so scheiße performt, hast du auch nichts anderes zu bequatschen, außer hier eine Message zu machen und da eine Message. Die deutschen Fans zu Hause sind komplett auf Dings gegangen, aufs Ganze gegangen, weil unsere Fußballer nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie hier ein Zeichen für das und das zu setzen, aber trotzdem nimmst du an dieser verdammten WM teil. Entweder setzt du ein Zeichen oder nicht. Danach, Ukraine-Russland, da wusste man sich ganz genau zu positionieren. Wir haben immer noch dieses Peace-Zeichen im Mittelkreis und überall Ukraine-Flaggen und die Russen werden von allem ausgeschlossen. Auf der anderen Seite werden einige Länder nicht ausgeschlossen, wo du weißt, dass da tagtäglich Krieg ist. Eigentlich, wenn du sagst, wir ziehen da durch politisch, musst du auch da durchziehen. Dann müsstest Überall. Du jeden Tag für die Opfer in Gaza, ganz ehrlich, müsstest du jeden Tag mit einer schwarzen Binde rumlaufen.
Ja, ja. Ja, überall. Syrien, Irak,
Checkst keine du, Ahnung. Was ich meine? Also irgendwo macht das keinen Sinn. Digga, das verdammte pinke Trikot ist ein Zeichen für LGBTQ und Vielfalt und dies und das. Wurde doch inspiriert von einer dieser Flaggen. Ist ein politisches Statement, wenn du das machst. Ich finde das Trikot sieht übertrieben geil aus. Shoutout an Costa, er hat mir auch eins besorgt, so, aus dem Türkei-Urlaub, nice. Muss ja keiner wissen. Aber was ich sagen möchte ist, wir messen nach zweierlei Maß und das geht nicht. Entweder sagst du, ey, wir hören wirklich auf oder wir ziehen bei allem durch. Und wenn du bei allem durchziehst, musst du auch bei allem da sein. Dann kannst du auch nicht differenzieren die ganze Zeit. Wir haben seit 2019, glaube ich, extra ein politisches Amt im DFB eingeführt.
Mhm.
Das heißt, du für politische Beziehungen. Das heißt, du willst da reingrätschen, weißt du? Es gibt viele Sachen. Der Reichsadler. Der Adler ist seit den Germanen im, lass mich nicht lügen, 6. Jahrhundert eines der wichtigsten Zeichen. Wurde von dem Römischen Reich übernommen, wurde von den Kreuzrittern, wurde von den Kreuzrittern übernommen, an Halsketten und an Rüstung und so weiter und so fort, hat den Weg in die NS-Zeit gefunden und diese ganzen Adler sind heute immer noch Bestandteile von den wichtigsten Gebäuden in Deutschland. Die Weimarer Republik hat diesen Adler gehabt, die NS-Zeit hat diesen Adler gehabt und wir haben den deutschen Adler ein bisschen verändert, aber haben den immer noch.
Frankfurt auch.
Bro, Preußen, Weimar,
das ist ja auch okay,
Schleswig-Holstein, ne? Flensburg, überall sind diese Dinger, die sind überall. Die Zeichen wurden entnazifiziert, ne? Da gab es einen Kreis, wo die Swastika drauf war, die hat man rausgenommen. Aber der Adler ist wichtig für Deutschland. So, und wenn der wichtig ist, ist auch der Bär für, keine Ahnung, Russland wichtig und der Wolf für die Türkei. Und da muss man halt differenzieren, was damit gemeint ist.
Ja.
Das ist mein einziger Punkt. Ich finde, Politik hat nichts zu suchen im Fußball.
Ich glaube,
unabhängig davon, wenn Medic diese Strafe bekommt, sei es drum, soll er bekommen. Aber ich finde das den Bemessungsmaßstab falsch. Ich finde es auch falsch, dass einem Xherdan Shaqiri vor einigen Jahren für den Doppeladler gegen Serbien, wo du weißt, das hat in dem Kontext eine direkte Verbindung. Der und noch ein anderer, ich glaube Schaka oder so, ja, hat eine Geldstrafe von, lass mich nicht lügen, 10.000 Euro oder so bekommen. Ein Medic Demiral kriegt fürs Viertel- und Halbfinale 2 Spiele Sperre.
Ja.
Wo du niemanden der Fans provoziert hast. Checks, also das Maß ist einfach falsch. Bellingham darf sich an den Sack fassen und komplett einer ganzen Nation sagen, sag mal so. Und das ist kein Problem, kriegt er ja so und so viel Euro Strafe und ein Spieler kriegt dann 2 Spiele Sperre, wo dann rauskommt, dass alle sagen, ja, soll er doch noch mehr bekommen. Ey, ich habe kein Problem damit, dass er gesperrt wird. Ist in Ordnung. Aber macht das vernünftig. Mach das bei jedem gleich oder mach's bei niemandem.
Du wirst du immer haben. Du wirst immer diese Diskussion haben. Du wirst nie immer alle gleich haben. Du wirst immer Meinungen haben und ist ja auch, finde ich, gehört halt dazu, leider irgendwie, weil wenn wir immer alles gleich bewerten könnten, dann hätten wir, glaube ich, eine friedlichere Welt, als wir sie haben.
Ja, auf jeden Fall. Nationalismus hat nirgendwo was zu suchen. Die Frage ist nur, war das in dem Moment nationalistisch im Sinne von Rassismus, Antisemitismus, was überhaupt gar nichts gerade mit dem Kontext zu tun hat, aber das wurde betitelt, weil Schlagzeilen klingen so besser immer und. Ich will mich nicht weiter festreden, ich glaube, ich habe so meine Message rübergebracht. Für mich ist gar kein Problem, dass Medic gesperrt wird. Wir haben auch mit Kollegen aus der Fußballmannschaft drüber diskutiert. Einige waren der Meinung, man müsse ihn verteidigen, weil er das vielleicht nicht so und so meinte. Einige sagen, der Wolf gehört zu uns, dass nur weil es politisiert wird, heißt es nicht, dass man so und so. Andere sagen, nö, hat er richtig gemacht. Und einige von uns, darunter auch ich, meinten, ey, unabhängig davon, was die Intention dahinter war, du weißt, auf welchem Boden du dich befindest. Gamer Brother hat das letztens sehr, sehr gut gesagt in dem Twitch-Highlight-Video, wo er meinte, ich habe selten gesehen und jetzt spürt man das richtig, wie viel Hass und Rassismus extrem gegenüber Türken herrscht. Er meinte das nicht in dem Bezug, er meinte es allgemein.
Ja, ja.
Weil die Leute Autokorso machen und sich freuen können. Weißt du, und in dem Kontext, dass du weißt, du bist den Leuten sowieso ein Dorn im Auge.
Gibst du dir noch Futter?
Ja, ne? Und das regt mich am meisten auf. Und da sage ich auch, ey, hast 2 Spiele Sperre bekommen, lernt daraus. Lernt daraus.
Ich fertig. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte gesagt, war Dings Jubel mit Kollegen, so Schweigefuchs. Ich bringe alle zum Schweigen.
Kannst ja niemandem erzählen, Digga. Die Innenministerin und sonst was haben sich drauf aufgegeilt, meinten ja, die UEFA so und so. Aber gut, ich wollte nur sagen, dass es ein wenig Kontext gibt. Das mit der, mit dem deutschen Reichsadler habe ich gesagt, damit man ein wenig auch
Vergleichswert hat,
genau,
ja,
und reflektiert, rein wie viel das so bei uns in der deutschen Kultur auch verankert ist und wie wir den Adler wahrnehmen.
Ja, weißt ich du? Glaube, und da gibt es nochmal einen extremeren Zusammenhang halt aus der gewissen Zeit, ich glaube deswegen. Egal, machen wir weiter. Wir hatten die Achtelfinalpartien.
Ja.
Über England wurde ja schon ausgiebig gesprochen von Weston Herb. Und dann hatten wir ja noch das Abendspiel und die Spanier trafen auf die Georgier. Ja, wir hatten...
Georgien einfach geil. Okay, unterm Strich jetzt 4-1 verloren, ne?
Glaub genau, ich. 4-1 verloren, aber zur Halbzeit stand es 1-1.
So,
sie haben wieder geführt, wieder leidenschaftlich.
Spanien erstes Gegentor, aber trotzdem kein Gegner getroffen bislang.
Na, genau, nach dem 2-1 muss Georgien halt irgendwie versuchen, da noch irgendwie was zu machen und dann kriegst du halt nochmal zwei.
Ehrlich, ne? Mamardashvili auch an dem Tag, okay, 4 Dinger kassiert, aber ich fand den wieder echt überragend. Also, wenn der keinen 50 Millionen Marktwert jetzt bekommt, weiß ich auch nicht mehr.
Bayern soll an ihm interessiert sein. Er, ja, hat aber, er hat aber gesagt, solange Neuer da ist und ich nicht Stamm bin, werde
genau
ich nicht
das. Ja, weil, Digga, ein Testdegen kommt nicht an ihm vorbei. Denkst du, Mamardashvili kommt auf die Idee zu sagen, ich bin besser?
Ja.
Nee, unabhängig davon, es hätte aber auch, ne, 8-1 enden können, weil Spanien hatte wirklich Chancen en masse irgendwann. Gerade in der zweiten Halbzeit haben sie einfach überrollt.
Ich hatte das Gefühl, Georgien war grundsätzlich auch vom Turnier an dem Zeitpunkt, an dem Punkt schon und durch das Spiel von Spanien sehr K.O. Ne?
Sie hatten immer wieder so Akzente trotzdem gesetzt. Man hat immer wieder Kampfgeist gesehen, aber dann hattest du auch so phasenweise individuelle Fehler, wo du einfach gemerkt hast, es sind so kleine Panic-Moves, weißt du, weil die Spanier einfach, Digga, ich guck das Spiel mit meinem Vater, irgendwann waren wir beide so auf, Bro, die sind an der georgischen Eckfahne mit 4 Mann, belagern die vorne. 2 sind auf links außen noch, 4 sind rechts an der Ecke und der Rest, die Abwehrkette ist komplett auf der Mittelfeldlinie, auf wo willst du dich da rauskombinieren? Vor allem, wenn du weißt, dass du individuell nicht besser bist als der Gegner. Also, die haben den Georgiern wirklich nicht mehr viel zugelassen.
Und das ist immer das Ding. Du musst so einer Mannschaft wirklich sie dahin bringen und zu Sachen zwingen oder zu einem Spiel zwingen, wo du weißt, du bist ihnen klar überlegen. Und das ist Drucksituation aufbauen, Pressing aufbauen und einfach das Spiel in allen Räumen so belagern, dass die einfach nicht hinterherkommen.
Genau, Spanien das einzige Team mit 4 Siegen in diesem Turnier.
Ja, sehr, sehr stark. Für mich auch aktuell einfach der Top-Favorit aufgrund der Leistungen. Ganz klar. Dann hatten wir einen Tag später das 18-Uhr-Spiel Frankreich gegen Belgien.
Ey, wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Wollen wir, wir können es ja auch vorziehen, wollen wir ein Spiel wie Österreich gegen die Türkei, wo jemand weiterkommt, der fußballerisch unterlegen war, aber dafür hast du eine verdammt gute Partie. Viele sind der Meinung, das war wieder das beste Spiel des Turniers. Auf jeden Fall das Beste in dieser Runde. Das heißt Viertelfinale, das Beste der Gruppenphase war vermutlich Türkei gegen Georgien. Oder wollen wir ein taktisch höchst anspruchsvolles Spiel zwischen Frankreich gegen Belgien sehen, wo einfach absolut nichts passiert, Bro? Wo ein Spiel durch ein, ja okay, es wurde als Eigentor gewertet so, aber durch so ein Slapstick-Ding entschieden wird.
Ja, also man muss sagen, was man, finde ich, also ich finde, viele schieben Frankreich halt in die England- und Portugal-Riege, was für mich absolut nicht
auf
so
Fall
ist. Die spielen guten Fußball im, per se.
Sie können sich nicht belohnen, so, das ist was anderes.
Genau, sie können sich nicht belohnen, sie kreieren Chancen, sie haben auch das Spiel meistens immer klar im Griff gehabt. Sie machen halt einfach nur zu wenig aus dem, was sie haben. So, und deswegen an sich klar, absolut verdient, dass sie auch weitergekommen sind in dem Spiel. Ja. Ein absolutes Spiel bestimmt.
Tedesco nach dem Spiel nochmal meinte, das ist krass, wenn man drüber nachdenkt, dass ein Romelu Lukaku und ein Jeremy Doku aus dem Turnier gehen mit keinem Tor, kein Assist in 4 Spielen in der Gruppenphase, wo du gesagt hättest, Bro, die machen vielleicht hier 12-1 Tordifferenz und gehen aber mit 3 Siegen raus.
Ja, deswegen, das ist wirklich, und da gibt's ja auch ein Thema Diskussion, EM schwerer als WM und so weiter, das haben wir alles schon in den Gruppen ausdiskutiert. Genau, ich glaube am Ende des Tages kann sich niemand beschweren, ist absolut in Ordnung, war aber auch der Wunsch von vielen, weil der Wunsch war, dass auch die Portugiesen gewinnen im nächsten Spiel und zwar gegen Slowenien. Vorgeschichte, Testspiel vor der EM gehabt. 2:0 gegen Slowenien verloren, weil man damals welche Formation gespielt hat?
Dreierkette.
Absolut richtig. Hey. Und wir haben diesmal keine Dreierkette gespielt, was in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach auch sehr gut aussah. Man wurde halt nicht belohnt mit einem Tor.
Also es ist eine Steigerung von 2 Toren, wenn du es so betrachtest.
Ja. Hat dann in der zweiten Halbzeit immer mehr die Idee verloren.
Bro, ich weiß nicht warum, ne? Wenn es um Portugal geht, ich fühle mich wie ein Portugiese, Digga. Ich krieg so einen Knacks, wie wenn Deutschland oder die Türkei schlecht spielt und ich muss mich drüber aufregen. Bro, es kann doch nicht sein, dass ein verdammter Bernardo Silva, ohne Spaß jetzt, ne? Ich bin ein Riesenfan, wir waren im Stadion, wir haben ihn gesehen, ja, und so. Du weißt, was ich von ihm halte. Es kann nicht sein, Digga, dass er absolut nichts gebacken bekommt. Es kann nicht sein, dass das daran liegt, dass die Formation einfach dafür oder mit dem Stürmer oder mit dem, was dahinter kommt, einfach dieses Konstrukt handicapt den Typen so hart, das ist Wahnsinn. Ein Rafael Leao ist original ein 15-Minute-Fußballer.
Ja.
Ich bin ehrlich.
Erste Halbzeit war 20 Minuten okay.
Er legt los wie sonst was. Tamam, in der Zeit konntest du ihn nicht belohnen und so eine Faxen. Bro, du musst 90 Minuten kicken können, ich bitte dich.
Das kann nicht sein, dass die ein bisschen umstellen und du gar nichts mehr kannst.
Bro, ehrlich, Francisco Conceição ist so die bessere Option als die aktuellen Flügel. Also nicht, weil er fußballerisch besser ist, einfach weil der Typ kommt, ne, und Dynamik reinbringt wie
aber
ein Wirbelwind.
Grundsätzlich finde ich das Spiel von Roberto Martinez, ob es Dreier- oder Viererkette ist, Viererkette gefällt mir schon besser, grundsätzlich ein bisschen mehr Spielkontrolle. Aber es zerläuft mit der Zeit immer in einen so ideenlosen Fußball. Und grundsätzlich der Ansatz, ich verstehe nicht den Ansatz, den er spielt, dass er sagt, Digga, ich habe da Fußballer, die alle torgefährlich sein könnten. Von Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo.
Ja, aber weißt du, was das Ding ist? Dir fehlt ja absoluter Speed. Guck mal, João Palhinha, überragendes Spiel gemacht, meiner Meinung nach.
Ja.
Er ist wirklich der Einzige, den ich hervorhebe, wo ich sage, das hätte auch ein 4-0 sein können und er wäre Man of the Match.
Mhm.
So, weil, okay, ist 0-0 ausgegangen, aber es lag wirklich nicht an ihm. Guck mal, du hast über rechts Außenverteidigung Joao Cancelo. Der ist nicht per se schnell. Er ist dynamisch,
ja,
aber das ist jeder Außenverteidiger.
Aber
es,
ja, genau. So. Aber okay, finde genau, ich noch, ne? Also er hat auch gute Ansätze gehabt.
Genau. In dem Spiel. Du hast neben Palhinha hast du Vitinha. Und vor ihm hast du Bernardo Silva. Das heißt, diese ganze Bernardo Silva. Bruno war doch zentral.
Achso, du meinst außen.
So, ja. Du hast über diese komplette rechte Flanke hast du wirklich nicht viel Speed. Du hast einen Bruno Fernandes als Zehner und du hast einen Cristiano Ronaldo im Sturm, der in der Box gefährlich ist. Du hast links Nuno Mendes und Rafael Leao. Das sind die einzigen beiden mit etwas Tempo. Und die Innenverteidigung aus Ruben Dias und Pepe braucht man nicht thematisieren.
Ja,
Pepe, du hast von 11 Mann sind 2 Leute schnell. Und du spielst gegen ein Slowenien, wo du weißt, du musst die vielleicht im 1 gegen 1 mehr attackieren. Du weißt, wo, okay, wenn wir die ganze Zeit versuchen, eine Flügelzange zu machen, Ballbesitz werden wir eh haben. Aber wann schaffst du den Durchbruch? Wer macht die Läufe hinter die Abwehr, damit ich einen Steckpass spielen kann? Also solche Sachen, das muss doch einem Trainer durch den Kopf gehen. Du hast einen Jota auf der Bank, der reingekommen ist und der wirklich gut war. Wie gesagt, Conceição.
Pedro Neto.
Also du hast viele Optionen. Bro, selbst im Mittelfeld kannst du auch Matheus Nunes reintun, wo du weißt, okay, der ist per se nicht der Schnellste, aber der ist von
Dribbling
und von der Physis und so extrem dynamisch so. Bisschen Pogba-mäßig, so, weißt du?
Ich finde sowieso, das ist ein bisschen, ja, bisschen ideenlos. Du kannst auch mal einen Bernardo rausnehmen erstmal.
Ja, danke.
Oder nimm Vitinha erstmal raus und nimm Bernardo ins Zentrum mit rein. Also du musst ein bisschen Ideen. Das Problem ist, wir hatten es irgendwann ab Anfang, Mitte, zweiter Halbzeit. Du hast einfach nur noch ein Loch in der Mitte. Du hattest alles über außen, ja, und die Idee ist wirklich, es ist wirklich die fußballerische Idee.
Mach mal was.
Ja, Digga, wir spielen über außen auf Ronaldo.
Bro, 117. Minute. Ich schwör's dir, selbst ein Southgate hat das besser hinbekommen. Der hat wenigstens einen Toni in der 93. reingehauen. Bro, 117. Minute. Martinez wechselt doppelt. Er bringt Semedo und hier Dings Neves rein. Statt Gonzalo Ramos und Neto, Felix, weiß ich nicht was. Also, das war so, weiß ich nicht. Es war echt traurig, dass ihr so gespielt habt. Und das ist jetzt schon zweimal, dreimal
passiert. Weißt du, was das Problem dann immer ist? Dann kommt irgendwann ein Ronaldo, weil der ja nur aufs Flanken angespielt wird. kommt dann halt auf die Idee, ja, ich lasse mich fallen. Dann haben wir einen Spielaufbau, Ronaldo lässt sich fallen und du siehst, er steht da im Raum und macht den Raum viel enger, als er noch, als er schon ist.
Ja.
Und du hast kein Kreativspiel nach vorne, weil vorne ist keine Anspielstation.
Absolut. Thema Ronaldo müssen wir ansprechen. Der Kollege bekommt einen Elfmeter zugesprochen, meiner Meinung nach auch ein richtiger Elfmeter, ja, aber ist unstrittig Elfmeter für mich. Und Jan Oblak pariert den überragend.
Einer von zwei Torhütern, die Elfmeter von Ronaldo und Messi gehalten haben.
Krank.
Aller Zeiten.
Also Oblak sowieso, ne? Einer meiner Top-5-Torhüter.
Most underrated Torhüter aller Zeiten, glaube ich.
Er und Ter Stegen. Ter Stegen hat wenigstens ein bisschen seinen Hack bekommen, weil er auch eine größere Fanbase dahinter hat. Und Rekorde gebrochen hat vor 2 Jahren. Aber Oblak wird echt underrated. Auf jeden Fall Ronaldo daraufhin und unter Tränen. Die ganze Mannschaft war da für ihn. Fand ich sehr, sehr geil.
Ja, der Spirit Diogo Dalot an sich,
ist nicht von seiner Seite gewichen. Fand ich auch nochmal richtig nice. Ich war so für Ronaldo und dafür, dass er sich noch belohnt, ne? Also das ganze Spiel bis zum Elfmeter sowieso, weil ich einfach so diese Kritiker verstummt haben wollte. Dann verschießt er und weint. Digga, das hat mir das Herz gebrochen, wo ich das in die Gruppe geschrieben habe und einige meinten, Digga, was denn und so, dann soll er runter, wenn er an sein Land denkt und so, weil er handicapt das. Ja, okay, er handicapt. Aber Digga, ihr seid Menschen, dann habt man ein bisschen Empathie. Habt ihr noch nie euch in eine Lage von einem Menschen hineinversetzt? Der Typ hat sein Leben für dieses Land gegeben. Er hat den größten Erfolg Portugals seit wie vielen Jahren? Seit Eusebio, Digga, hat er hier reingebracht. Er ist Feuer und Flamme. Genau, er ist Feuer und Flamme dafür und er will so viel geben. Nur weil es nicht klappt, darf man doch nicht unempathisch sein und sagen, ja, soll er heulen, hä, Meme hier und da. Warum geilt ihr euch jedes Mal darauf auf, wenn jemand einen Misserfolg hat?
Das ist sowieso hier nicht klar in Deutschland darauf, häufiger. Das,
also,
wir das ist wir fangen auch wieder bei neuen Topstars. Ein Haaland, ein Mbappé.
Ja, Mann.
Es sind immer die.
Und es geht nicht um Kritik. Ich differenziere ganz klar zwischen dem Menschen, dem menschlichen Aspekt und emotionalen Aspekt und dem, was geleistet wird. Ronaldo darf und sollte für seine Leistung kritisiert werden.
Ja, und sollte das auch nicht 120 Minuten auf dem Platz stehen, meiner Meinung nach.
Das tue ich seit dem Comeback bei Manchester United.
Ja.
Jeder weiß das. Und teilweise dachten Leute, ich bin Ronaldo-Hater. Jungs, ich bin nicht ohne Grund United-Fan geworden, Digga. Das war die Zeit mit Rooney und Co., Digga, die mich da heiß gemacht haben. So. Auf der anderen Seite, Digga, wenn du anfängst, einen Typen, der 39 Jahre alt ist, wenn ein Typ mit Anfang 40 anfängt zu weinen, Digga, dann hat das einen verdammt tiefgründigen Grund. Der trägt die ganze Nation seit 20 Jahren auf dem Rücken. Erzähl mir nichts, Digga, dass du seinen Downfall möchtest, Mann. Ohne Spaß. Wenn du möchtest, dass ein Ronaldo, Messi, keine Ahnung wer, Digga, anfängt zu heulen, Digga, dann hast du nichts von den letzten 20 Jahren Fußball verstanden. Ich bin ehrlich.
Auch den Fußball nicht geliebt.
Ist so. Digga, wegen den beiden ist Fußball so geworden, wie er ist.
Ja.
Wegen denen hatten wir diese.
Zumal das, aber die Leute sind teilweise dann so, dass bei Aktionen wie so ein Casillas, der irgendwie ein bisschen rausgeekelt wurde, dann sich darüber echauffieren. Ja, wie kann man so mit einem Spieler umgehen und so.
Aber sind Legende. Die Ersten dann, die bei sowas applaudieren?
Das ist halt so dieses, die können nicht differenzieren zwischen fußballerischen Erfolg und das, was diese Fußballer einen gegeben haben,
ja,
hinzu, ich mag ihn persönlich nicht, er ist arrogant
Bro,
und so.
Bro, du bist Portugiese. Ja. Du hast Fußball wegen Ronaldo auch lieben gelernt, so, weißt du, auf dieses, du hast Portugal lieben gelernt, deswegen, sag ich mal so.
Fast.
Ja, ja, zugespitzt. Portugiesisch Fußball.
Ja.
Der Typ hat euch Spaß gemacht. Bruder, ich war in Dortmund gegen die Türkei im Stadion, die haben ihre Sprechchöre, haben sie seinen Namen gerufen. Natürlich, die haben Portugal, haben die auch gesagt, aber die haben auch Cristiano Ronaldo. Und das war lauter als jeder andere Ruf.
Ja.
Der Typ ist die Nation. Ich weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist. Das weiß er auch. Und deswegen hat es so weh getan, dass er geweint hat, weil er es da realisiert hat. Aber er hatte auch die Cojones, den ersten Elfmeter zu schießen und den zu machen. Und das ist mächtig, Bruder.
Ja, das ist mächtig. Ja, apropos, genau. Also erstmal, Pepe hatte nochmal kurz Windows runtergefahren. Ich schwöre, da hätte man diesen Windows-Sound einfügen
lustig,
können.
Lustig, Digga. Er lag da auch am Boden. Der hätte auch fast geweint.
Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich, ein Pepe hätte ich zu Beginn der Verlängerung hätte ich ihn schon rausgenommen, weil er ist 41, was soll er noch machen?
Ja.
Chill, du kannst, so, er weiß gar nicht, ob er sich regenerieren kann jetzt.
Ich fasse mal kurz zusammen. Costa überragende Parade im 1 gegen 1, dann gegen Benjamin Sesko von Diogo Costa. Danach geht das Spiel ins Elfmeterschießen. Im Elfmeterschießen Diogo Costa mit 3 gehaltenen Elfmetern hintereinander. Das heißt, nicht mal 5 getreten, sondern er hat einfach alle 3 gehalten, Digga. Das ist mir mal absolut verrückt.
Ja, das ist crazy. Ich habe den letzten sogar auch angesagt, wohin der geht. Ja. Ich hatte aber auch beim, nach dem zweiten dachte ich mir so, er hält den dritten auch.
Ja, Ronaldo, Bernardo Silva und Bruno Fernandes treffen. Bruno Fernandes sowieso, Bro, ohne ihn wärt ihr wirklich am Arsch. Ich meine das richtig.
Obwohl er mir in dem Spiel nicht so gut gefallen hat.
Nee, ich sag nur prinzipiell, der Typ unterm Radar ist ja so wichtig für
du das Team. Du merkst halt, Portugal machst du auch kaputt. Wenn sie nicht zu ihrem Erfolg kommen, sind einzelne Spieler, die sich sehr aufregen. Und ja. Bruno ist einer von denen.
Genau, wir hatten aber auch noch Rumänien gegen die Niederlande. Da hat die Niederlande eigentlich nichts anbrennen lassen. Sie haben sich spät dann nochmal richtig belohnt.
Ein Take machen zu einem Spieler, der dieses Turnier absolut noch immer zu wenig Hack bekommt und ein herausragendes Spiel, Turnier spielt und einer der Top 3 Spieler definitiv ist, ist Gakpo.
Ja.
Crazy Impact, was er auf Holland hat.
Ja, weil der Kollege ein bisschen weiter so spielen kann, wie er spielen möchte.
Die Tore, Vorlagen, der Typ trägt diese Nation. Aktuell.
Ja, kann man so sagen. Also offensiv auf jeden Fall. Ja. Ich finde, die Defensivleistung bislang ist so durchwachsen. In dem Spiel war sie wieder gut. Das Ding ist, Gakpo darf halt das erste Mal richtig linker Flügel spielen, ne? Weil bei Liverpool ist das nicht immer der Fall, weil da Luis Diaz ist, Nunez manchmal, Jota manchmal, ne? Also je nachdem, so da haben sie viele Optionen. Rechts sowieso kein Platz wegen Salah. Das heißt, er muss in der Sturmspitze spielen. Aber du merkst halt, seine Dynamik und sein Zug zum Tor über dem Flügel
ist viel effektiver. Bin mal gespannt jetzt mit dem neuen Liverpool-Trainer. Ist ja auch Holländer, ne?
Ja.
Könnte interessant werden. Auf jeden Fall verdient weitergekommen. Die Rumänen, ich glaube, in irgendeiner Aktion auch ein bisschen unglücklich. Oder
ja. Aber die hatten hin und wieder Chancen. Donje Malen belohnt sich dann nochmal mit einem Doppelpack. Der wird dann wahrscheinlich sich auch empfohlen haben für das nächste Spiel gegen die Türkei, die sich gegen Österreich durchsetzen. Schnellste K.O.-Spieltor in der Historie.
Genau, das zweitschnellste EM-Tor aller Zeiten.
Genau, wir haben 4 von den 6 schnellsten Toren in dieser EM erfahren. Ne? Das schnellste war das von Albanien gegen Italien. Erster Doppelpack von einem Verteidiger seit Lilian Thuram, damals im Halbfinale oder Viertelfinale gegen Kroatien. Und ja, einige andere Rekorde. Arda Güler, der erste Youngster seit Cristiano Ronaldo und einer von 3 überhaupt, die ein Tor, ein Assist haben. Seine Ecken waren getreten wie sonst was. Da muss man auch sagen, das sind so kleine Details, die dann ja ehrlich, wo dem Coaching-Staff auch gedankt werden muss, ne, und dem Scouting-Team so, dass sie das so analysiert haben, dass da der Torwart der Österreicher ein bisschen zurückhaltender agiert und dass sie das knallhart ausgenutzt haben. Natürlich, nach dem 1-0 hilft das der Türkei so fürs Spiel, dass sie sagen können, okay, wir können jetzt defensiv spielen und kontern, wenn es sein muss. Die Österreicher waren sehr bemüht, konnten sich aber nie richtig belohnen. Unterm Strich war das eine kleine Belagerung, ne, von den Österreichern, aber ich bin ehrlich, kam viel zu wenig bei raus.
Ja, ja.
Es hätte auch ein Spiel sein können, was auf Augenhöhe wäre und dann hättest du diese Torchancen. Weißt du, also es war jetzt nicht so en masse, wie es sich anhört, wenn du hörst, oh, die hatten 21 Schüsse. Davon waren letztendlich nur 6 aufs Tor.
Ja, ja.
Und da muss man halt wirklich Leute wie ein Arnautovic und so in die Kritik nehmen, dass man sagt, okay, du brauchst halt wirklich einen Stürmer. Ein Stürmer ist Gregoritsch, der im Testspiel vor 3,5 Monaten 3 Dinger gemacht hat.
Ja, und jetzt auch wieder getroffen hatte. Ne?
Checkst du? Und wäre der früher dabei, ich habe mich richtig gefreut, als ich gesehen habe, der ist nicht in der Aufstellung. So, hätte der früher gespielt, dann wäre es halt anders gewesen. Die Türken belohnen sich dann wieder nach einer Ecke mit 2-0 durch Melih Demiral. Und ab dem Zeitpunkt war dann eigentlich nur noch Österreich fußballerisch und die Türkei ab und zu mit Gegenvorstößen, ne? Die auch hin und wieder gefährlich wurden. Barış Alper hatte gegen Ende nochmal eine gute Chance. Was geil war von den Türken ist, sie haben gar kein Gegenpressing zugelassen. Und das ist eigentlich die größte Stärke der Österreicher gewesen. Mhm. Liegt natürlich auch daran, dass sie defensiv spielen, ne, und tief stehen. Aber sie konnten sich aus diesen Gegenpressing-Situationen gut raus kombinieren.
Ja.
Was ich heftig fand, ist, wie viel Mut und Engagement Österreich gezeigt hat. Am Ende natürlich halt 2-1 verloren, lag auch an dem Save des Turniers, meiner Meinung nach, von Matt Günok in der 95. Ja,
ich wollte sagen, also so in dem Achtelfinale hatten wir zwei herausragende Paraden.
Unglaublich.
Ja, und das war halt die spielentscheidendsten Situationen.
Expected Goals in der Situation vom Kopfball von Baumgartner 0,96. Das heißt, 96 Mal von 100 dieser Kopfbälle gehen in der Regel rein.
Ja.
Und das war halt in dem Moment einfach sehr, sehr krass. Was ich geil fand ist, und was viele Medien eben nicht zeigen, nach dem Spiel, ne, alle Spieler sind so zusammengebrochen von den Türken, die Österreicher waren extrem traurig, danach sind die österreichischen Spieler zu ihren Fans gegangen und haben sich verabschiedet. Das türkische Team und der Trainerstab, der war zwar im Mittelkreis, sie haben aber mit dem Jubel gewartet und den österreichischen Fans Applaus gegeben. Und quasi die Zeit gegeben, dass sie von ihren Fans verabschieden können, ehe sie dann selbst angefangen haben zu feiern. Und das sind halt so kleine Details, wo ich dann sage, Leute, die Türken, mit denen ihr vielleicht negative Erfahrungen gemacht habt, sind nicht alle Türken.
Nein, wir niemals über wirklich, einen Kamm
ohne Spaß, wir bemühen uns, vernünftige Menschen zu sein. Ich möchte, dass das wirklich auch ein bisschen so ein Spotlight genießt und nicht immer die Negativschlagzeilen. Weil, Bro, ich bin ehrlich, das strapaziert so hart meine Nerven langsam. Und ich bin ehrlich, ich bin Deutsch-Türke und ich habe nichts mit diesem so ultranationalistischen Dingsgut und so zu tun. Ich darf das gar nicht von meiner Überzeugung her. Aber, Digga, irgendwann nagt das so an deinem Kopf, weißt du? Es ist sehr belastend, ich bin ehrlich. Ich hatte das lange nicht.
Mhm.
Deswegen, ich wünsche, dass unsere Zuschauer, ich bin aber auch ehrlich, Shoutout an die gesamte Community, immer wenn ich irgendwie was bezüglich der Türkei geteilt habe oder gesagt habe, so und so und so, Digga, egal ob das ein Deutscher ist, egal ob es ein Türke ist, egal ob das ein Afrikaner ist oder sonst was, da kommt so ein geiles Feedback, Digga, ich schwör's dir, das gibt mir so viel Hoffnung für die Zukunft.
Ja, offen, also wir haben echt eine Community, muss man sagen, die sehr offen und so, weitsichtig ist.
Ich bin so stolz darauf, du weißt nicht, wirklich. Weil Schaut das ist so, euch. Das ist die harte Arbeit. Wir reden mit Leuten über Fußball, das war unser Ziel. Aber dann Gleichgesinnte zu finden, die es nicht interessiert, woher du kommst, wie deine Haare aussehen und die dann aber auch dir mal den Rückenwind geben und dir Mut zu sprechen. Digga, was gibt's denn Besseres?
Auch, aber wir haben auch Leute, die sagen, ey, bin ich gar nicht deiner Meinung.
Ja, oder ja.
Wir haben auch regelmäßig Absolut. Leute, die uns korrigieren, weil wir Sachen sagen, die rein faktisch, statistisch nicht so waren, wie sie waren. Und genau das ist es ja. Und die Sachen, diese Korrekturen sind immer mit Liebe verbunden, im Sinne von, ey, du hast das und das gesagt oder ihr habt das und das gesagt, stimmt nicht so ganz, so und so, aber ich feiere euch, liebe euch so. Und genau das ist der Ansatz. Es geht nicht darum, um jemanden schlecht zu machen, niederzumachen oder irgendwie zu verurteilen direkt für eine Aussage, die vielleicht ja. nicht ganz so richtig war, sondern zu sagen, ey, ich bin anderer Meinung oder ey, das und das ist faktisch so und so, aber Bro, trotzdem
unterm Strich,
Liebe füreinander haben.
Absolut. Unterm Strich, Wohnzimmeratmosphäre, Kaffeeatmosphäre, Bolzplatzatmosphäre, du chillst mit deinen Jungs, ihr redet über Fußball. Da wird keiner mit dem College-Block kommen und ja, ich habe alle Daten und Fakten und so und in eine Debatte reingehen. Es geht nicht darum zu debattieren und den Gegenüber immer zur Überzeugung. Es geht hier um einen Meinungsaustausch. So wie du den mit deinen Kollegen machst. Wenn wir uns treffen und über Fußball reden, dann sagt der eine was und ich sage, oh Junge, laber keinen Scheiß und so. Da sage ich nicht, ja, aber nee, das waren nicht 2,8
Expected Goals, sondern 2,9. Statistisch gesehen hat Danny Drinkwater deutlich weniger Tore geschossen.
Ja, so. Weißt du, aber gut. lass uns zum Wichtigen kommen.
Wir überspringen das Spiel, weil wir erstens nichts vorbereitet und zweitens sprengt das den Zeitrahmen, weil wir wollen es ja bei knapp einer Stunde belassen. Deswegen
wir jumpen in
das Finale.
Ja, kann man schon sagen, ne? Also, wir haben die Viertelfinalpartien, Leute, unter anderem heute Abend 18 Uhr. Ich hoffe, die Folge kommt einen Ticken früher. Dann habt ihr noch Zeit, das zu hören. Spanien gegen Deutschland.
Mhm.
Es ist ein Banger. Wir haben unsere Tipps auf Instagram abgegeben und hochgeladen. Wir haben getippt. Ich habe gesagt 2-0 Spanien. Da hat jemand kommentiert, also uns angeschrieben und er meinte, Bro, Handicap zu 0 gegen Deutschland in einer Heim-EM auf, Digga, bist du ehrlich durch so? Da habe ich kurz geschluckt und dann gedacht, okay, warte mal, wenn man sagt Handicap zu 0, dann klingt das krank. Aber ich bin ehrlich, ich kann nicht ignorieren, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Spanien ist bislang das beste Team im Turnier. Gefolgt von Deutschland. Aber wenn es ein K.O.-Spiel ist, dann gehe ich da so 55, 45, vielleicht 60, 40 Richtung Spanien. Und wenn Spanien es schafft, frühzeitig einen Treffer zu erzielen, dann muss Deutschland öffnen. Hast zwei Optionen. Deutschland belohnt sich und hat das Momentum auf ihrer Seite, dann kippt das. Oder Deutschland öffnet so sehr, dass irgendwann die Konterchancen für Spanien die Oberhand übernehmen. Das ist mein Tipp. Romario hat gesagt, 2-1 geht in eine ähnliche Richtung. Finde ich auch absolut solide als Pick. Herb sagt 2-0 Deutschland. Jetzt drehen wir das, was ich eben gesagt habe.
Ja, Herbert,
weißt du, Handicap Herbert, gar für keine Deutschland Ahnung. Gegen das beste
Team. Hat Herbert müssen. Eigentlich schon einen Tipp richtig gehabt?
Glaube nicht.
Ja, verständlich.
Liebe Grüße. Und West sagt 3-2 für Deutschland nach Verlängerung. Ihr könnt natürlich gerne diskutieren in den Kommentaren bei Instagram. Dann haben wir Portugal, Frankreich. Da haben wir auch einen kleinen Beitrag vorbereitet. Der wird heute jetzt noch hochgeladen. Könnt ihr auch abchecken. Ich habe getippt 2-1 für Portugal. Bro, ich hab's dir gesagt.
Guck. Ich feier das, aber.
Ich bin halt Realist. Ich weiß, du bist Realist. Aber ich habe gesagt, wenn Portugal spielt, ich bin so, als wenn Deutschland oder die Türkei spielt. Digga, ich kann da nicht. Ehrlich, ohne Spaß. Bruder. Ich liebe das Land und die Menschen, Digga. Ohne Spaß. Ich habe 2-1 getippt, obwohl ich gesagt habe, Frankreich wird Europameister. Bei diesem Ursprungsbeitrag habe ich gesagt, Frankreich wird Europameister.
Ist auch per se, hat sich auch wieder bestätigt, es wird kein dummer Take gewesen sein, wenn man auf Frankreich getippt hat.
So. Ja, ja. Und so habe ich mich halt abgesichert. Win-Win-Situation. Wenn Portugal gewinnt, bin ich durch. Wenn ich sage, Frankreich.
Win-Win-Situation für mich, Deutschland und Portugal gewinnen. Wäre für mich Win-Win, weil einer ist im Finale.
Ja, das wäre geil.
Aber Realität sieht für mich anders aus, leider.
Genau, du hast 2-0 Frankreich getippt, verstehe ich auch absolut. Ich hoffe einfach, dass beide Länder endlich mal ein geiles offensives Fußballspiel
bieten. Ich sag dir eine Sache, wenn ein Ronaldo aus dem Spiel heraus ein Tor macht, dann wird es gegen Frankreich sein. Also wenn er fällt im Strafraum und es ist jetzt nicht eine hochgradige Schwalbe, sondern irgendwie sowas wieder mit stark gezogen oder sonst was. Er wird diesmal einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Er soll
einfach Bruno das überlassen, ich bin ehrlich. Aber gut. Herb sagt 5-3 für Portugal nach Elfmeterschießen. Also der war komplett kreativ.
Also wieder zwei gehalten wegen Costa. Er war so euphorisch durch Diogo Costa.
Und Wes sagt 1-0 Portugal. Das heißt tatsächlich, du bist der einzige Tipp auf, gegen dein eigenes Digga. Land.
Nee. Also ich feiere, danke Jungs, ey, das ist wirklich Liebe. Kommen wir zur anderen Liebe gleich, dann auch bei dir.
Ja, vorher haben wir, Digga, das ist mir gestern aufgefallen, kennst du, wenn du so dumm lachst, du siehst so ein Ding und du findest einfach so was lustig, wo du denkst, du bist der einzige Mensch, der darüber lacht. England gegen Schweiz, das ist einfach die Flaggen so umgedreht.
Ja. Oder Dänemark, genau. Ne, eigentlich noch mehr.
Ja, wir haben getippt, 2-0 für England durch mich.
Ich wollte gerade sagen, nehme ich da mal nicht mit rein.
Bro, ich dachte einfach, Digga, irgendwann ist Zeit, ein gutes Spiel zu
liefern. Ja, eigentlich schon, aber das dachte ich halt schon im letzten Spiel und darauf davor im Spiel auch.
Ja, ich hoffe, Digga. Also jetzt hat man sich wohl auf Luke Shaw eingeschossen, dass der spielen muss, so dass er fit genug ist.
Er ist so witzig, als er in der Verlängerung so die zusammenstanden, du hast gesehen, er ist gar nicht intuit gewesen, weil er wusste, Digga, die Wahrscheinlichkeit, dass reinkommen, liegt bei unter null.
Bro, er ist einfach Praktikant gerade so.
Ich schwör's dir.
Ich bin's ehrlich, egal.
Eigentlich müsste er dieses Stuff-Ding tragen um den Hals. So.
Du hast 1-0 Schweiz getippt, Herb hat 2-1 England getippt und West 2-1 Schweiz. Also da gehen die Meinungen auseinander.
Ich bin ehrlich, das ist ein 50-50-Ding.
Kann auch alles passieren. Ich denke halt so am Ende, die individuelle Klasse wird sich ab dieser Phase durchsetzen. Ne? Nicht immer. Ne? Es ist nicht zwangsläufig ist
halt,
ein Muss.
Weißt du warum? Ich denk halt so, die Schweiz hat es mir halt letzte EM schon bewiesen gegen Frankreich.
Ja.
In so einer Phase.
Ja, gut. Das letzte Aufeinandertreffen von diesen beiden Teams war, glaube ich, in der Nations League, wo dann England im Elfmeterschießen gewonnen hat. Ja. Also, es kann alles passieren. Ich denke halt, die haben jetzt so genug Kritik eingesteckt. Die haben genug Blut geleckt, so in den letzten Phasen der letzten Partie. Irgendwann werden sie sagen, Digga, heute ist recht. Und ich glaube auch, ein Southgate muss jetzt wirklich.
Das Ding ist, ich sag dir eine Sache. Ich will nicht. Also ich fände es so unverdient, wenn England wirklich ins Finale kommen würde.
Aber das wird ja darauf hinauslaufen.
Nee, ich glaube, dann eher Türkei oder Holland.
Ja, nee, weiß ich nicht, Bro. Also es ist so eine Dings, wo du am Ende sagst, ja, Southgate hat mit seinem Anti-Fußball das wieder erreicht, im Finale zu stehen.
Ja, gut.
Aber gut, letzte Partie hast du angeteasert, die Niederlande gegen
Digga, was hab ich da getippt eigentlich?
Also, ich hab getippt, Digga, ich tippe jetzt auch nicht mehr gegen Türkei, Leute.
Nein, das ist auch mehr als in Ordnung.
So, 2-1 für die Türkei.
Du wurdest ja auch nicht so enttäuscht
aber,
wie ich.
Aber ich bin ehrlich, das war vor der Sperre von Demirat, wo die Türkei ja noch Einspruch eingelegt hat. Da wird sich das wohl heute noch im Laufe des Tages rauskristallisieren, was daraus wird. Aber dieses Spiel ist ja, glaube ich, 100 pro gesperrt. Also auch wenn die Strafe auf ein Spiel reduziert werden sollte, ich glaube, das Ding ist durch.
Ja.
Und das gibt uns Probleme. Halt. Warum Charles Söyüncü ist nicht dabei? Ozan Kabak Kreuzbandriss vor der Dings gehabt vom Turnier.
Wer war verletzt?
Merih Demiral jetzt
er?
Dings.
Samet
Akaydın.
Akaydın
war angeschlagen und dann raus.
Ach ja, Rücken. Aua.
Ja. Nach Eigentor und so normal tut weh.
Ja. Nein,
also
aber
wir werden Probleme haben. Das
ja,
steht fest.
Man muss halt, ja.
Hakan kommt zurück, dafür aber ein Orkun Kökçü gesperrt. İsmail Yüksek, der Abräumer auf der 6 gesperrt.
Vielleicht hat er auch gutes Spiel gemacht.
Kaan Ayhan als IV. Ich weiß, also es sind so viele Fragezeichen. Es sind nicht die besten Voraussetzungen.
Ihr habt es aber ganz gut gemeistert, jetzt auch im letzten Spiel, ne? Da, ja. Wo wichtige Spieler gefehlt haben.
Ja. Du hast 2-0 Niederlande getippt.
Sorry.
Und die beiden Jungs aus Siegen 2-1
weißt du,
nach Verlängerung für Holland.
Ich habe so Gakpo-Euphorie gespielt, glaube ich, bei dem Tipp.
Nein, ist vollkommen in Ordnung. Du hast auch im letzten Spiel nicht.
Und man muss sagen, es treffen wahrscheinlich die besten Fanlager aufeinander in dem Spiel.
Ja.
Ey, die Holländer muss man denen echt Props geben, die machen ja immer Stimmung, ne? Und dieses orangene Meer ist halt echt beeindruckend, finde ich. Jedes Mal aufs Neue.
Ja, ja, da, die Bilder aus München und so, das war
du
schon.
Du denkst, auch im Stadion, ne? Ist alles orange und das ist halt so eine knallige, auffällige Farbe, wo du sagst, ey, ihr seid verrückt.
Ja.
So, weil ihr einfach in der Menge so orange da alles steht und sitzt.
Ich find's geil, dass wir unter den besten 8 Teams sowohl die Türkei als auch die Schweiz vertreten haben. Ne, dass wir damit 2 Teams haben, wo man sagt, eher Underdog-Situation noch. Natürlich Holland per se nicht mehr das Holland, was man so von früher kannte, aber es ist immer noch eine Riesennation. Deswegen finde ich es sehr, sehr interessant. Ich möchte auf einige Sachen noch kurz eingehen und dann können wir hier auch beenden.
Ja.
Deutschland hat bislang die meisten Turniertore mit 10, gefolgt von Spanien und danach sind da noch die Türkei, Schweiz, Niederlande mit 7 und Österreich auch, aber die raus sind, zähle ich mal nicht auf. Dann Ballbesitz, Fußball, 65%, Portugal auf dem ersten Platz.
Ja, Digga, das bringt uns gar nichts, Digga.
Deutschland
ich will
Zweiter.
Lieber 52 haben.
Passgenauigkeit ist Deutschland Erster, Spanien Zweiter, Frankreich Dritter. Die meisten Schüsse oder Abschlüsse hatte Spanien, dann Portugal, dann Deutschland.
Ja, wir haben geistkranken Ertrag draus gezogen.
Genau. Österreich hatte die meisten Bälle gewonnen, danach Portugal tatsächlich, ne? Also, das heißt, gegen
Portugal. Palinha hat die meisten Bälle gewonnen.
So.
Nein, aber, ach so, ein Spieler, den ich noch, zwei Spieler. Und zwar, das Thema Außenverteidiger ist immer so ein Thema. Ferdi bei euch, geistkrank. Und bei Portugal muss ich auch sagen, Nuno Mendes finde ich dieses gut. Turnier unfassbar gut.
Richtig gut.
Ich habe den nicht so krass auf dem Zettel gehabt.
Bezüglich Ferdi, ne? Digga, Transfermarktforum ist so, also die müssen mal jetzt langsam schauen, dass sie nicht jedem Hans und Franz seine Meinung zulassen, Digga, das ist ja crazy. Der eine sagt, ja, der kann keine Zweikämpfe führen, der ist so und so, der ist nicht dynamisch genug und so. Ich denke mir, Digga, willst du mich verarschen? Der gewinnt über 60% seiner Zweikämpfe.
Ja, aber
bringt so eine Leistung.
Ian Maatsen war jetzt auch nicht defensiv das Monster.
Ferdi ist in fast jeder Statistik in den Top 5 gefühlt, ne? Also Chancen kreiert, Dribblings, Zweikämpfe, ist crazy.
Ferdi Fuchs.
Abdi Rexman meinte doch Dings. Er ist Ferdi Kardiologe, Digga, weil er mit meinem Herz spielt.
So.
Leute, das war's von dieser Episode.
Ey, ganz viel Spaß heute bei diesem krassen Fußballtag,
ja,
heute.
Mann, ich freue mich für dich.
Die geilsten Spiele, die es gibt in diesem Turnier heute. Ich muss Deutschland irgendwie im Stadion noch gucken. Ich nehme euch ein bisschen mit. Ich versuche ein bisschen Content zu bringen.
Digga, das sagst du immer und dann machst du nix, Alter. Sabbel mich nicht voll jetzt.
Das
war's
von
Steak and Lobster.
Das Beste vom Besten.
Ciao und tschüss.
Tschüssi. Yalla, Alemannia.
Obrigado.